Wollten ja noch mal gucken mit dem, weil einige doch keine partielle Integration hatten. Partielle Integration. Also das ist sowas, wenn man, also eigentlich ist ja integrieren oder aufleiten, sagt man ja sogar heute schon, dass die Umkehrung vom Differenzieren. Ja. Und das kann man jetzt erstmal für unbestimmte Integrale machen. Und naja, wenn das eine das Umkehren vom anderen ist, kann ich ja mal die Integrationsregeln beruhen ja eigentlich auf Ableitungsregeln. Also ich kann ja mal Folgendes angucken, wenn ich mir mal die Produktregel angucke. Ja, dann kann ich hier schreiben, das ist klar, das ist dann die Ableitung U' von x, v von x plus u von x, v' von x. Und naja, wenn ich das jetzt integriere, nach x, dann kriege ich raus, das kann mir irgendeine Stammfunktion aussuchen. Und naja, gut, da kriege ich natürlich das Integral raus über das. Ja, über das, was hier steht, und dann, naja, dann formt man es halt einfach um, löst das nach dem Integral hier auf. Sowas hier. Ne? Also es ist einfach, man fängt hier an mit einer Ableitungsregel und dadurch, dass das Integrieren, das Umkehren ist vom Ableiten, kann ich mir dann halt Formeln besorgen fürs Integrieren. Und das nennt sich partielle Integration, und zwar weil, also warum partiell, also teilweise Integration heißt das ja, weil ich habe hier eine Funktion U' und im ersten Schritt, wenn ich das anwenden will, brauche ich erstmal nur das Integral für U', also für U, damit ich U rausfinde. Ja. Deswegen partielle Integration. Und dann kann ich hoffen, dass das Integral einfacher zu lösen geht als das. Das ist die Idee dahinter. Und jetzt habe ich, dummerweise habe ich verpasst, mir ein Beispiel auszudenken, aber ich kann ja mal sehen, ob ich das hinkriege. Also ein Beispiel ist, den brauchen wir nämlich auch. Also klar, man kann es auch anders machen mit irgendwelchen Doppelwinkeltheoremen, aber wenn man jetzt mal hier partielle Integration anwenden soll, dann ich nenne das mal I, für Integral, machen wir es mal mit partieller Integration. Also hier ist die Auswahl, habe ich eigentlich nicht viel Wahl, ja, da muss ich U' gleich Sinus x und V gleich Sinus x setzen, also U' von x ist Sinus x und V von x ist halt auch Sinus x. Und naja, was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich U und V'. Na gut, wenn U' Sinus x ist, dann ist... Aber nee, ich will ja U, also... Genau. Und hier ist es halt die Ableitung. Naja, mal gucken jetzt. Was kommt da raus? Also das I von x ist demnach u von x mal v von x. U von x mal v von x. Ja, das ist der Teil, wo kein Integral mehr steht. Und dann habe ich hier minus... Machen wir mal zu. Minus das Integral. Ich muss nur immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verheddert. Jetzt brauche ich u mal v'. Minus Cosinus x mal v' ist nochmal Cosinus x, also Cosinus Quadrat x. Ja gut, und hier kann man jetzt noch einen Trick anwenden. Ja, hier kommt natürlich plus Cosinus Quadrat x dann raus, aber das kann ich auch schreiben als 1 minus Sinus Quadrat von x, weil das ist ja gerade Cosinus Quadrat von x. Und das hier, ja gut, das Integral hier von der 1, das ist einfach. Ja, Integral von 1 ist natürlich einfach x. Und hier steht wieder das Integral von Sinus Quadrat x, das ist aber i von x. Aha, jetzt habe ich eine schöne Gleichung. Das ganze Ding war ja i von x. Ja, hier. Und dann habe ich eine wunderschöne Gleichung, weil jetzt kann ich hier einfach nach i auflösen. Also das i hier rüber gibt 2i und dann durch 2. Also x minus halbe. Können wir das nochmal nachprüfen, ob das stimmt, ob ich mich da jetzt nicht irgendwo verrechnet habe. Sollte man, wenn man hinreichend viel Zeit hat, immer tun, also die Probe. Leiten wir es ab, ja, also x halbe abgeleitet gibt ein halb. Minus, und jetzt, ja gut, jetzt brauche ich wieder Produktregel. Cosinus gibt abgeleitet minus Sinus. Mal die andere Funktion, das ist aber auch Sinus. Und hier habe ich noch das ist aber jetzt seltsam, oder? Plus. Ja doch, plus. Nee, alles gut. Also das Minus habe ich ja schon. Ich war gerade verwirrt mit den Vorzeichen. Also das Cosinus bleibt stehen und das wird abgeleitet, gibt ein Plus Cosinus Quadrat x. Und dann will ich ja zeigen, dass das gerade das i von x ist. Also will ich nur Sinus haben und dann kriege ich hier raus, ein halb fehlt natürlich noch. Und ja, also ich will statt dem Cosinus ein Sinus, also kriege ich, das ist wieder 1 minus Sinus Quadrat x. Ja, und dann kriege ich hier 1 minus 2 Sinus Quadrat x. Und naja, gut, ein halb. Das kürzt sich und das Minus und die 2 kürzen sich. Also Sinus Quadrat x, dann das stimmt. Also, das ist fein. Ja, also so funktioniert partielle Integration. Klar?
Funktion haben, die zwei Variablen hat, das U und das V. Und das,
nee, das sind zwei Funktionen.
Also wenn wir zwei Funktionen haben, die miteinander verrechnet werden und diese dann...
Na gut, ich habe ein Integral über ein Produkt. Wo ist es? Da. Ich habe ein Integral über ein Produkt und das hat halt diese Form, dass das U' von x mal v von x ist. Wenn ich eine Funktion gegeben habe, muss ich natürlich immer überlegen, wie wähle ich diese Funktion. Also ich muss zum Beispiel für u was nehmen, wo das ich integrieren kann. Ja, weil ich brauche ja das u. Wenn ich das u' habe, haben wir ja hier das u ausgerechnet. Also es ist, integrieren ist irgendwie eine Kunst. Ja, man kann das eigentlich nicht, man muss es üben. Ja, heutzutage gibt es natürlich Computersysteme, wo man das kann, also Mathematica oder sowas. Ganz oft kann man es gar nicht so geschlossen ausrechnen, also gerade mit den Funktionen, die wir so haben, die elementaren Funktionen. Und dann kann man es auch numerisch machen. Aber so, wir brauchen es halt jetzt hier allgemein für diese Variationsrechnung. Und da hatten wir da dieses Prach, hieß das, ist ein Zungenbrecher, Prachistokronenproblem. Ja, und da hatten wir die Geschichte, war, also wir haben irgendeine in der Ebene xy, haben wir irgendeine Kurve und da soll ein Massenpunkt runterlaufen. Ja, der soll da hier lang fliegen und natürlich habe ich hier an dem die Schwerkraft. Und da hatten wir dann und was man sucht ist, das hier ist die Kurve y gleich f von x. Und die Frage ist, für welche Funktion wird die Laufzeit des Massenpunktes minimal. Ja, das war die Frage und vorgegeben war halt nur, dass es zwei Punkte. Wie habe ich das jetzt genannt? P0 und P1, glaube ich. Oder 1 und 2. Und naja, gut, f kenne ich nicht, aber man kann ganz allgemein, haben wir hergeleitet, wie man die Zeit ausrechnet. Ja, aus dem Energiesatz, das mache ich jetzt nicht nochmal, das haben wir am Dienstag gemacht. Daraus folgte dann letztlich, dass die Zeit t als ein Funktional von f. Also das heißt, ich kann für jedes f diese Zeit ausrechnen, für jede dieser Kurven hier oder für jede Funktion f von x. Und da kam halt raus, ja, das Ding soll haben x0, y0 und das Ding x1, y1. Ja, und dann kam da halt irgendwas raus mit der Funktion und der Ableitung von dieser Funktion durch 2g f von x. Und da noch die Wurzel drüber. Und dann haben wir halt überlegt, naja, wenn das minimal werden soll, ich kann das erstmal allgemein schreiben. Also ich habe jetzt irgendwie da mein Funktional. Und jetzt, sonst muss ich da so erstmal so viel rechnen. Ich will es mir erstmal allgemein überlegen. Ja, ich habe irgendeine Funktion L, die hängt von f und f' ab. Und da setze ich halt f von x und f' von x ein. Und das soll minimal werden. Und da war jetzt halt die Idee, wie kriege ich das raus? Eine notwendige Bedingung ist, wie bei einer Funktion, wenn ich ein Minimum suche, muss die Ableitung 0 sein. Also wenn ich das ein bisschen dran wackele, sollte sich der Wert in erster Ordnung gar nicht ändern. Und so ist es hier auch. Also man variiert das f. Ja, indem ich f ein bisschen ändere und ich sage halt, f soll meine Lösung sein. Also dann muss halt für jedes Delta f muss da die, also wenn ich ein bisschen das ändere, darf sich das t hier nicht ändern. Hier dieses in erster Näherung. Ne? Und dann habe ich halt, was ich gemacht habe, ist, und also ich muss die Randpunkte festhalten. Also alle erlaubten Kurven laufen halt durch diese Endpunkte. Und jetzt kann ich halt da mal diese Variation von diesem Funktional ausrechnen. Ach so, das muss ich noch dazu sagen, das Delta F soll an den Rändern natürlich verschwinden, weil das F läuft ja durch die vorgegebenen Punkte, also darf hier das Delta an den Endpunkten nicht, muss 0 sein. Ja, und jetzt kann ich halt diese Variation ausrechnen. Ja, und zwar ist das natürlich dann t von f plus Delta f minus t von f. Und wenn ich das ins Integral schreibe, sieht das halt so aus. Also habe ich dieses L, diese Lagrange-Funktion heißt die. Minus t von f selber, also dieses Integral mit dem L von f. Und ja gut, und jetzt muss ich das halt, jetzt kann ich das, weil das Delta F sehr klein sein soll, kann ich das L entwickeln. A la Taylor, also x0. Und dann habe ich hier L. Ja, ist klar, wenn ich das, ich will bei Delta F gleich 0, kriege ich natürlich wieder L von f raus und jetzt hier die kleine Änderung, nächste Ordnung ist halt die Ableitung von L. F und f' minus das t von f. Ja, aber das t von f war ja genau dieses Integral von L von f und f'. Also cancelt sich das. Und dann habe ich hier also das Delta t also dieses Integral ich kürze es mal ab, ich schreibe nicht immer das f, f' hin. Das übersichtlicher. Ja gut, wenn ich jetzt kann ich natürlich, wenn ich das Delta f vorgebe, habe ich das Delta f' natürlich auch, weil ja das Delta f', das soll natürlich letztlich die Ableitung von Delta F sein. Also kann ich das einfach so schreiben. Und jetzt kommt halt, warum wir drauf kamen in der partiellen Integration. Jetzt will ich die Ableitung von Delta F hier auf den Term bringen und da benutze ich genau diese Formel. Lassen wir die nochmal stehen. Also mein Ziel ist es, ich will was haben, wo nur Delta F, aber nicht Delta F' vorkommt. Und da benutze ich halt diese partielle Integration. Und naja, gut, jetzt ist klar hier, ja, ich sehe, dass hier soll die linke Seite soll sein, U' mal V. Und jetzt steht hier schon was mit einem Strich. Also wähle ich das als U' und das als V und wende meine Formel an. Ja, das ist einmal der vom Integral freie Term. Ja, ist klar, jetzt ist U ist einfach natürlich Delta F. Und V. Und das, jetzt haben wir ein bestimmtes Integral, das nehme ich halt in den Grenzen x0 und x1. Ja, das ist dann der Ausdruck bei x1 minus der Ausdruck bei x0. Und da verschwindet aber nach Vorgabe, dass die Randpunkte von meiner Kurve festgehalten werden. Das war da oben die Bedingung. Unter den Bedingungen machen wir diese Variation. Also das Ding geht schon mal weg. Und jetzt habe ich halt noch den Term. Und ja gut, U von x war halt einfach Delta F. Und ja, die Ableitung von dem, ja, das wäre das V'. Na gut, jetzt können wir es da einsetzen, das hier verschwindet, also ist Delta T ja, ich kriege irgendwas mit Delta F und hier auch, also kann ich schon mal das Delta F ausklammern. Und jetzt gucke ich, was übrig bleibt, ist dl nach df minus d nach dx dl nach df'. Ja, und das soll, weil ich ja ein Minimum haben will, soll das 0 werden. Und zwar für alle hinreichend gutmütigen Funktionen Delta F. Also hinreichend gutmütig heißt, es sollte irgendwie ja, zumindest mal stetig differenzierbar sein, ne, damit ich hier all diese Operationen machen darf. Und jetzt kann man sich vorstellen, und das kann man auch beweisen, also es gibt da, das nennt sich Fundamentallemma, warum ein Satz Lemma heißt oder Theorem, weiß ich immer nicht. Aber so heißt das Ding halt, also ein Fundamentalsatz der Variationsrechnung. Der besagt halt dann, dass wenn das Delta T 0 sein soll für alle Delta F, dann muss diese Klammer verschwinden. Ja, und das sind die. Und das Ding nennt sich Euler-Lagrange-Gleichung. Ja, das heißt, ich habe jetzt die Frage, wie finde ich mein F, damit diese Laufzeit minimal wird, zurückgeführt auf eine Differentialgleichung. Jetzt hier notieren wir noch, was L von F war. Oder sollen wir das, na, ich weiß nicht, als Übung. Die Lösung steht eigentlich hier drin. Aber ich mache es doch mal vor. Also man sollte dann schon mal ein paar Beispiele auch immer machen. Also nehmen wir uns diese Zeit mal. Jetzt brauche ich das da noch. Ja, jetzt wieder zurück zu dem speziellen Problem in dieser Brachistochrone, also mit diesem Minimieren der Laufzeit da Problem. Und dann ist klar, dieses Ding hier ist meine Lagrange-Funktion. L ist also, oder genauer gesagt, L von f und f' ist also diese Wurzel. Und jetzt, na gut, was brauchen wir? Wir brauchen die Ableitung nach f und f'. Ach, im Skript habe ich da ein Ding davor gemacht noch. Aber na gut, machen wir es mal. Also jetzt, was brauche ich? DL nach DF. Ja, da ist eigentlich, das F kommt nur hier vor, da habe ich eine Konstante davor, das 1 plus F', also konstant, wenn ich nur nach F ableite, das ist ja diese partielle Ableitung. Die Ableitung von 1 durch Wurzel F nach F. Ich schreibe es nochmal anders hin, das kann ich ja auch schreiben als f hoch minus 1/2. Idee? Ableitung von x hoch minus 1/2. Das ist einfach immer der Koeffizient mal f hoch dem plus 1. Ne? Also d. Ja. Und na gut, dann habe ich es hier. Hier heißt halt die Variable f Und na gut, also das Alpha ist minus 1/2. F hoch minus 1/2 plus 1, das ist aber 1/2. Also mit anderen Worten ist das gleich. Ja, und das F hoch 1/2 ist Wurzel F, kann ich hier unter die Wurzel tun. Ne? Ja, und genauso brauche ich jetzt noch die Ableitung nach F'. Gut, für die Ableitung nach F' ist das eine Konstante, kann ich die schon mal davor tun und dann naja, jetzt, was brauchen wir jetzt? Kettenregeln. Ne? Ja, da habe ich erstmal die innere Funktion. Ableitung von f' Quadrat nach f' ist einfach x Quadrat nach x. Ja, ist wieder das, ne? Also ist einfach 2x. Also ist es hier 2f. Strich und dann die Wurzel abgeleitet, das ist auch wieder x hoch 1/2.
Und dann kommen wir wieder auf minus 1/2 von x, 1/2.
Ich habe übrigens Unsinn gemacht. Ne? Also ich muss ja, nochmal, also die Ableitung, ich habe jetzt auch im Kopf irgendwie ableiten und es muss ja minus 1 heißen, also hier minus 1/2, minus 1 ist minus 3/2, ja. 1/2 würde ich nicht schreiben, das ist immer so gefährlich. Ja, das könnte man auch als 1 mal 1/2 lesen oder sowas. Also ich schreibe lieber 3/2 und das ist dann aber f hoch 1 durch f hoch 3 Wurzel. Also muss ich f hoch 3 hier hinschreiben. Sorry, das war großer Blödsinn. Ja, also das war die innere Ableitung, die war 2 mal f' und jetzt die Wurzel abgeleitet. Wieder hier, das ist 1/2 mal das, was da steht. F' Quadrat, ja, das ist hoch 1/2, also 1/2 ist aber 1/2 minus 1 ist natürlich minus 1/2. Jetzt ist hier noch ein Wurzel vergessen. Haben wir jetzt endlich alles geschafft? Ich glaube ja. Also die ja, und was ich brauche, ist ja hier das. Ne? Also ich muss ja das selber auch nochmal nach x ableiten. Also es ist ganz schön kompliziert. Aber, und deshalb macht man das in der Mechanik überhaupt, diese Variationsprinzipaufgaben, die haben viele schöne Eigenschaften, wenn man auch über die Lösungen viel mehr weiß, als wenn ich einfach nur die Gleichung habe. Ja? Deswegen macht man sich die Mühe, da diesen Formalismus überhaupt so einzuführen. Ja, und das soll sein wegen der Euler-Lagrange-Gleichung. Soll das gleich sein, dl nach df, und das haben wir ja hier. Ne? Das ist da 1/2. Ja, also was ich eigentlich jetzt habe, ist eine super komplizierte Differentialgleichung für dieses f. Ja, und wie man das löst, das steht im Skript. Also das wollte ich jetzt nicht vor x'en. Ja. Da gibt es dann aber ein Dings machen wir noch, was im Skript steht. wenn diese Lagrange-Funktion, die ist nämlich ganz nett, die hat nämlich nur ab, die hängt nur von f und f' ab, aber nicht irgendwie noch explizit von x. Und für solche Lagrange-Funktionen gibt es halt gleich einen Erhaltungssatz für die Lösung dieses, dieses Minimalproblems oder Variationsproblems. Also ich kann eigentlich alles wegwischen außer der Lagrange-Gleichung. Und zwar also man kann sofort einen Erhaltungssatz herleiten. Für die Lösung dieses Problems. Wo habe ich hier? Ah, da. Ja, also man kann sich schon denken, naja, wenn ich die totale Ableitung von L nach x bilde, dann kommen ja all diese Ableitungen wieder vor, diese partiellen, ja, dl nach df und dl nach df'. Und mal sehen, was da rauskommt. Wenn ich jetzt L her ableite, dann muss ich wieder partielle Integration anwenden für, also oder die Kettenregel für eine Funktion von mehreren unabhängigen Veränderlichen. Und das ist dann natürlich erstmal die innere Ableitung, ist natürlich einfach f' und die äußere ist dl nach df. Dann die äußere davon, von f' ist natürlich f2' und dl nach df'. Und jetzt, das ist jetzt der Witz von der Übung, der Euler-Lagrange-Gleichung ist dieses dl nach df gleich dem. Ja, weil hier steht ja 0. Also wenn ich das hier rüberschreibe, ist d nach dx dl nach df' gerade gleich dl nach df. Also mit diesen Euler-Lagrange-Gleichungen kann ich dann hierfür schreiben, ja, das hier ist gleich, hier, das ist das. Naja, und jetzt steht hier was, das sieht aus wie eine Produktregel, ja, weil hier steht f' und die Ableitung von dem dl nach df'. Und hier steht die Ableitung von f' mal dl nach df' ohne Ableitung, also ist das d nach dx. F' dl nach df'. Naja, und jetzt war das hier von hier oben, das war dl nach dx. Und jetzt bringe ich alles auf eine Seite. Na, da kriege ich eine Ableitung über das hier f' dl nach df' minus l gleich 0. Ja, also mit anderen Worten, ich habe jetzt sozusagen sowas wie einen Erhaltungssatz, weil wenn die Ableitung von was verschwindet, dann ist die Funktion, was ist denn dann die Funktion? F von x gleich c konstant ist, dann ist nee, die Ableitung, sorry, f, jetzt habe ich es verraten. Wenn f' von x gleich c, nee, wenn f' von x gleich 0 ist, so. Genau, dann muss f irgendeine Konstante sein, also das heißt, ist irgendeine Konstante c. Aha, das sieht doch schon netter aus, ja, weil, also ich weiß für meine Lösung, von jetzt habe ich wahrscheinlich ausgerechnet diese Gleichung weggewischt. Blöd, also die Satz hier, die sah ziemlich kompliziert aus, ne? Ja, die DGL, wo man nochmal ableiten musste und dann, und das hier ist jetzt eine natürlich erster Ordnung. Ne? Man hat halt eine Konstante C und ich brauche ja auch irgendwelche Konstanten da, Integrationskonstanten, damit ich meinen Anfangs- und Endpunkt beliebig vorgeben kann. Ja? Also das scheint schon zu passen. Ja, jetzt nochmal zurückblättern. Wir hatten ja das alles ausgerechnet, dieses dl nach df Strich. Es war jetzt blöd, dass ich die falsche Tafel weggewischt habe. Naja, ich habe es ja noch hier im Skript. Ich tue das Kapitel da auch gleich hoffentlich heute noch freischalten. Das ist noch nicht so ganz angepasst. Ja, also hier für dieses Brachistochron-Problem hatten wir ja gerade mühsam ausgerechnet, dass das dl nach df' war hier dieser Spaß und das L war selber war Quatsch 1 plus f' Quadrat. Hier habe ich mir habe ich wohl ein G vergessen. Ach du liebe Zeit, 2. Gleich mal hier hinmalen, dass da was falsch ist. Genau, und dieses Ding, das nennt man auch oft H, das ist der. Also aber eigentlich eher für diese Variationsprobleme, die wir gleich, oder wie viel Uhr haben wir denn? Och ja, da für diese analytische Mechanik, da gibt es eben auch eine Variationsformulierung, die nämlich genauso ähnlich funktioniert wie das, nur dass ich halt Funktionen von der Zeit habe. Und da nennt man das die Hamilton-Funktion. Ja? Also das ist die Hamilton. Funktion des Variationsproblems. Ist übrigens ganz lustig, diese Frage mit dem diesen kleinsten Laufzeit. Das war mal im 17. Jahrhundert oder so, war das eine Preisaufgabe zwischen Mathematikern und die haben sich da bis aufs Blut irgendwie gestritten drum. Weil das haben mehrere Leute gleichzeitig oder fast gleichzeitig unabhängig voneinander gelöst und dann gab es ein Riesending, wer war zuerst. Also die waren da schon sehr leidenschaftlich unterwegs, Euler und Bernoulli, ich glaube mehrere Bernoullis, das war ja eine ganze Mathematiker-Dynastie da, also irgendwie Brüder und Vater und Sohn und Neffen und whatnot. Also es gab mindestens 3 Bernoullis, die da. Das ist nicht so klar, weil Ich meine, es ist egal, weil eigentlich waren die alle genial, ja. Also heute. Ja, meistens kriegen die falschen Leute die Credits, weil irgendjemand vergessen hat, dass einer schon vorher war. Aber ist aber lustig. Also kann man. Sowas gibt es auch mal. Ja. Das ist ja auch eine Gemeinheit dann. Na gut, und diese Hamilton-Funktion, die ist halt jetzt f' mal dl nach df', also f. Ja, das hier ist f' dl nach df' minus l. Schreibt das extra mit zwei Wurzeln, dann sieht man es einfacher. Habe ich da jetzt wieder Unsinn gemacht? Ja, die Wurzel muss hier auch drüber, also so. Abschreiben ist auch eine Kunst. Denn jetzt richtig gemacht? Ja, sieht ganz gut aus. Also jetzt schreibe ich wenigstens die Gleichung hin. Vielleicht machen wir das. Na nee, Übung ist es zu. Da muss man zu viel. Tricksen. Ja, und den Rest, ja gut, also das ist dann ja f' nochmal f' Quadrat durch 1 plus f' Quadrat Wurzel. Und jetzt. Ja gut, jetzt bringen wir es mal auf einen Nenner. Ja, da muss ich der Nenner ist sicherlich diese Wurzel. Ja, und dann habe ich hier bleibt übrig f' Quadrat und hier muss ich mit dieser Wurzel multiplizieren. Und das macht einfach die Wurzel weg. Ne? Wie komme ich denn da jetzt hin? Also irgendwas. Ach so, natürlich ist ja sogar mal alles richtig hier. Das und das cancelt sich. Und da habe ich halt noch ein minus 1, also minus 1 durch 2gf. Meine Güte, heute stelle ich mich wieder an, also 1 durch. Eins plus f' Quadrat und über dem Ganzen die Wurzel. Und das ist Konst. Ja, das hatten wir ja gerade hergeleitet, dass das konstant ist. Und naja, wenn irgendein Bruch konstant ist, ist natürlich, also ein 1 durch was, dann ist das im. Ja, damit ist halt 2g, ist halt f. Ja, das 2 Wurzel 2g kann ich auch noch in die Konstante tun. Und dann ist also das f mal 1 plus f' Quadrat gleich c. Strich gleich const. Und das ist natürlich eine viel einfachere DGL als die komplizierte, die da in ihrem Mitschrieb steht. Wie gesagt, im Skript steht dann auch die Lösung, da kommt dann eine sogenannte Zykloide raus. Das ist ein Ding, das, wenn man stellt sich vor, ein Kreis der, oder ein Fahrradreifen, der rollt und auf dem Rand von dem Kreis ist ein Punkt und der beschreibt dann eine Zykloide. Also wenn das so abrollt. Also das ist dann so, also es kommt hier sowas raus. Gut, das sieht dann so aus, ja, wenn man das Rad immer... Wie muss ich denn das jetzt malen? Also das Rad... Ja, wenn ich hier den Kreis nehme und hier diesen Punkt, ich lasse den jetzt hier an der so abrollen, ohne zu gleiten. Ja. Und dann kommt hier so eine Kurve raus. Ja. Also irgendwann ist er dann hier und dann ist der Punkt halt so lang gewandert. Ja. Gleichzeitig, wenn man das ausrechnet, kommt tatsächlich, also die Gleichung, die Lösung gibt sowas. Nennt sich eine Zykloide. Ist ganz nett, es ist halt das historische Problem, wie man auf die Idee kam, so Extremalprobleme für Funktionen zu stellen. Gibt auch noch andere, also das Problem der Dido aus der Antike. Das war die Geschichte, dann irgendein König hat einem irgendwie einem Bauern oder so versprochen, er kriegt so viel Land, was er in einem Tag umlaufen kann. Und dann hat er sich gesagt, naja, das kann man so formulieren, der Bauer will so viel Land haben. Und also irgendeine gegebene Fläche will er haben und jetzt fragt er, was ist der kürzeste Weg vom Rand? Weil er muss ja einmal rum und da kommt dann auch ein Kreis raus. Das ist ein bisschen ein komplizierteres Variationsproblem, weil da soll der Weg minimal werden unter einer Nebenbedingung, nämlich von der eingeschlossenen Fläche. Das steht in meinem Mathe-Ergänzungsding für die Bachelor drin, aber das wollte ich jetzt nicht machen, weil sonst kommen wir nicht zu dem eigentlichen Thema mit dieser Mechanik. Und diese Nebenbedingungen, die brauchen wir erstmal nicht. Also das können wir, wenn wir es überhaupt machen, auch später verschieben. Aber der Witz ist, es ist zwar jetzt ziemlich viel neues Mathezeugs, aber das lohnt sich, weil, also wie dieses Beispiel zeigt, ja, ich kriege halt, wenn ich das analysiere mit Hilfe von dieser Lagrange-Funktion, kann ich die Lösung ziemlich gut deren Eigenschaften, die kann ich da ziemlich gut draus herleiten und es hilft meistens beim Integrieren. Und das ist jetzt das Hamiltonsche Prinzip. Und zwar ist die Idee, man sucht sich ein Suche-Variationsproblem. Für das auf Bewegungsgleichungen. Der Mechanik führt. Und naja, wie sehen denn so Bewegungsgleichungen aus? Ja, ich habe also, machen wir es mal, haben wir die ganze Zeit gemacht in kartesischen Koordinaten. Wie ist denn da, also wenn wir einen Massepunkt haben, wie ist denn da die Bewegungsgleichung? Genau, F gleich M mal A, also M mal A erst. Und jetzt als DGL ist das die zweite Ableitung vom Ortsvektor und das ist halt die Kraft. Von der nehme ich an, sie hängt von x ab und sie hat ein Potential. Das hat man ja oft, wie beim Kepler-Problem oder freier Fall hier in Erdnähe. Es ist einfach M mal G mal H, dieses Potential. Und das ist auch der Witz, man braucht eigentlich mit Kräften gar nicht mehr hantieren in diesem Formalismus. Und was auch rauskommt, ist klar, wenn ich ein Variationsproblem habe, kann ich irgendwelche Koordinaten benutzen. Ja? Ich kann das x zum Beispiel in Kugelkoordinaten schreiben, wenn es mir gerade in Kram passt, weil das Problem in Kugelkoordinaten einfacher wird. Meistens eben, weil es Symmetrien gibt. Das ist auch ein großes Thema von diesem Hamiltonschen Prinzip, dass ich da Erhaltungssätze und Symmetrien miteinander, also dass die miteinander zu tun haben. Naja, und jetzt suche ich ein Variationsproblem und ja gut, also ich will, dass die Euler-Lagrange-Gleichungen sollen diese Bewegungsgleichung ergeben. Jetzt ist klar, der einzige Unterschied zu diesem Brachistochronen-Problem ist, jetzt habe ich nicht nur eine Funktion, sondern drei, nämlich x1, x2, x3. Und statt die unabhängige Variable ist nicht x, sondern t. Also ich will, und das nennt man die Wirkung. A, das ist ein Funktional. Und na gut, die Lagrange, ich will eine Gleichung zweiter Ordnung haben. Das ist genau das, was da rauskommt bei diesem. Und ich soll, also irgendwie, ich integriere von T1 bis T2 über irgendein Zeitintervall. Und dann habe ich halt eine Lagrange-Funktion von x und x-Punkt oder x und v. Ja. Das ist dasselbe natürlich. Ja. Und dann, naja, dann weiß ich ja, wenn, also, und es soll x von T1 x von T2 sollen fest vorliegen. Also die gebe ich vor. Ja, und ich suche mir jetzt das L so raus, dass die Funktion x von t, die dieses Ding minimal macht, die gerade diese Bewegungsgleichungen sind. Das ist die Idee. Ja, aber die kennen wir. Wie sehen die aus? Das sind diese Euler-Lagrange-Gleichungen. Ja. Ist nur, also ich muss jetzt statt xt schreiben. Ja. Also was haben wir? Ich habe d ja, und das hier, diese Ableitung nach x-Vektor soll der Gradient sein. Ja, das sind die, oder ich kann es auch schreiben für die Komponenten, dann wird es einfacher. Xj. Ja, dann sind das einfach die partiellen Ableitungen nach xj-Punkt bzw. xj und das muss gelten für alle drei Komponenten. Ja. Naja, und jetzt weiß ich schon, wie das aussehen muss. Ja? Ich kann es auch so rumschreiben. indem ich einfach das hier rüberbringe. Naja, und jetzt ist klar, hier steht was mit Zeitableitung und hier steht was nur von x abgleitet. Ne? Also das hier sollte schon mal sein und ich will haben, dass das m mal xj Punkt Punkt gleich minus d nach dxj v von x wird. Aha, naja, also dann ist ja klar, wenn ich sage, das hier soll meine linke Seite werden und das meine rechte, folgt also gleich dl nach dxj gleich minus dv nach dxj. Preisfrage, was weiß ich dann daraus schon von dem L? Also die Ableitung von L nach xj ist dasselbe wie minus die Ableitung von V. Was hat denn das für Lösungen? Sind das, wenn zwei Ableitungen gleich sind, dann... Nö, nö. Einfach, wenn f' gleich minus g' ist, was folgt denn dann für f und g? Ja, ich habe Ableitung und will die Funktion haben. Was muss ich machen? Ich habe eine Ableitung gegeben, was muss ich machen, um die Funktion, also wenn ich f' habe, was muss ich machen, um f zu kriegen? Genau. Ja, und offenbar ist dann f von x minus g von x plus irgendeine Konstante. Ja, und hier ist es auch so, also für alle j, xj, x1, x2, x3 ist die Ableitung von L gleich der Ab minus der Ableitung von v. Also ist das schon mal minus v von x plus irgendeine Konstante, die nenne ich mal L0, aber naja, also kann noch von x Punkt abhängen. Ja, weil das sind partielle Ableitungen. Wenn ich nach x ableite, lasse ich die x Punkt konstant. Ja, also, das ist bezüglich x eine Konstante, aber sie kann immer noch von x Punkt abhängen. Das muss auch so sein, das sehen wir gleich. Denn jetzt rechnen wir die linke Seite aus. Ja, jetzt brauche ich ja da noch das da. Ja, das hier oben, also was ich jetzt noch brauche, ist die also d nach dt, dl dxj Punkt. Naja, jetzt gucke ich hier hin. Klar, jetzt ist das hier hängt nur von x ab, da gibt die Ableitung nach x Punkt 0 und hier kommt halt dl 0 dxj Punkt raus. Ja, und was soll das sein? Das soll halt m mal x J J-Punkt-Punkt sein. Oder halt, wenn ich das ein bisschen anders schreibe, ist das die Ableitung von XJ-Punkt. Naja, was folgt denn dann? Ja, wenn die Ableitung von dem Ausdruck gleich die Ableitung von dem ist, ist jetzt interessanterweise natürlich eigentlich steht da noch plus was Konstantes. Ne? Ja gut, wenn wir ganz pingelig sind. C, haben wir schon mal C benutzt? Ja, da unten. Also das ist halt irgendeine Konstante. Ne? Na gut, und jetzt, ja, das ist jetzt auch wieder einfach. Das ist jetzt L, Ableitung nach x Punkt ist irgendwas. Also m mal x Punkt ist die Ableitung von L nach x Punkt. Jetzt, was ist L? Eigentlich steht hier ja dj. Ja. Das kann ja für alle Ableitungen was Verschiedenes sein. Ja. Also ich suche was, also eigentlich ist es ja sowas, ja, wie f' von x oder f, ja genau, machen wir es mal einfach für, genau, nach x Punkt, das ist ein bisschen ungewohnt, wie die Variablen da jetzt heißen, aber was gibt denn, was ist denn die Stammfunktion dann von x Punkt? Genau so ist es. Das halbe noch und dann x j Quadrat. Und jetzt gilt das aber für jedes j 1, 2, 3. Also muss ich hier noch über j summieren. Ja, jetzt nochmal klar machen, wenn ich nach x1 ableite, dann gibt nur der Term was mit x1 Punkt Quadrat und die Ableitung ist in der Tat m mal x1 Punkt.
Ich bin ein bisschen verwirrt, was ist für ein Zeichen? 3
m halbe
ja, ganz am Anfang.
Summe.
Achso.
Ja, wenn ich jetzt die Ableitung nach x1 Punkt bilde, dann kriege ich nur von dem was und das ist halt gerade x1 Punkt mal m. Genauso für x2 und x3. Also das hier funktioniert, jetzt brauche ich nur noch das. Das ist halt eine Konstante, da muss ich das hier zum Integrieren. Und, und dann ist es noch streng genommen noch eine Konstante überhaupt. Aber die macht sicher nichts für die Gleichung, weil die enthält nur Ableitungen. Also so weit, wie ich es jetzt habe, ist erstmal L. Nee, das ist alles L0. Ja, ist ja L0 minus V und das ist die Summe von J gleich 1 bis 3. Naja, aber das kennen Sie schon hoffentlich. Was ist denn das hier eigentlich? Hier das. Das kennt man schon.
Was genau meinst du mit das?
Die Größe hier, m halbe, x Punkt Quadrat. Das kommt bekannt vor? Hoffentlich. Ein halb mv Quadrat?
Oh.
Kinetische Energie. Dann ist dummerweise haben wir den hier noch. Und das ist ja was Komisches, weil das, Punkt natürlich, ja, da wissen wir jetzt nicht, was soll das sein. Also das dj ja, aber wir wollen ja eigentlich nicht L. L ist irgendeine Funktion, die mir diese Gleichung liefert hier, ja, diese hier. Und jetzt gucken wir mal, was diese Ds da überhaupt tun, dieser komische Term. Na, jetzt prüfen wir halt mal nach, ob das so stimmt. Ja, jetzt müsste ja eigentlich meine Euler-Lagrange-Gleichung meine Bewegungsgleichung geben, wenn wir nicht irgendwelche Fehler gemacht haben. Ne? Also, mal sehen, wie schiebe ich das jetzt hin und her? Da, damit man die linke Seite da sieht. Also, gucken wir mal. Jetzt habe ich diese Lagrange-Funktion vorgegeben. Jetzt muss ich halt da wieder die Ableitung bilden. Also, mit diesem L hier, ja, mit diesem hier folgt. Erstmal muss ich die Ableitung nach x-Punkt bilden. Naja, das ist einfach. Da ist ein x-Punkt, also zweimal x-Punkt, x-Punkt Quadrat abgeleitet gibt zweimal x-Punkt. Also ist das m mal x-Punkt für jedes j. Und hier ist noch ein x-Punkt, dann kommt hier eine Konstante raus. Aha, das war ja auch genau die Konstante hier. Also das ist schon mal die Gleichung, ist ja schon mal schön, das haben wir schon mal richtig gemacht. Dann brauche ich die Zeitableitung davon. Und naja, das ist jetzt natürlich, ja, dieses d ist in Konstanten, es gibt 0. Also steht hier m mal xj, Punkt, Punkt. Wunderbar, das wollte ich haben, ja, weil ich wollte ja die linke Seite der Gleichung soll ja m mal xj, Punkt, Punkt sein und naja, dl nach dxj ist auch einfach, weil das ist einfach, hier kommt kein x vor, nur x Punkt und für diese Ableitung ist x Punkt und x unabhängige Variablen. Muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Und hier ist x, das ist minus dv nach dxj und dann die ELG hier, die sagt dann genau, dass das rauskommt, was ich wollte. Ja, das ist ja genau meine Bewegungsgleichung für die J-Komponente, gilt für alle drei, also ist alles fein. Ja. Und diese Ds, die sind weg. Muss so sein, weil die haben, was soll das sein? Ist keine Physik drin, also kann ohne irgendwas zu verlieren, kann ich es mir einfach machen, dj gleich 0 setzen. Und das ist jetzt das Hamiltonsche Prinzip. Das ist ja eine Punktlandung heute, das geht auch mal. Aha. Also, das ist jetzt das Hamiltonsche Prinzip. Ja, ein Punkt, jetzt nicht f gleich m mal a, sondern jetzt verkleide ich das ein bisschen in hochtrabende Mathematik. Das kann ich sagen, dass die Bewegungsgleichung oder Trajektorie des Massenpunktes macht die Wirkung und diese Wirkung, die ist halt funktional meiner Trajektorie, also meiner Bahnkurve. Punkt minimal. Im Allgemeinen ist es ein Minimum, aber das ist uns eigentlich egal. Es muss eigentlich nur stationär sein. Also lieber hier oder mit, und das ist das Entscheidende. Ja, das ist dann diese Lagrange-Funktion für unser mechanisches Problem. Ja, und das ist halt dieses m halbe, jetzt schreibe ich es wieder mit Vektoren, ja, die Summe, hier diese Summe da, x1 Punktquadrat plus x2 Punktquadrat plus x3 Punktquadrat ist ja nichts anderes als die Vektor x Punkt im Quadrat minus v von x. Und das ist halt kinetische Energie, oder T heißt es immer in dieser analytischen Mechanik, für Translationsenergie. Ja, also Translation heißt ja einfach Fortbewegung, also die Bewegungsenergie, oder halt griechisch kinetische Energie. Und das sollte man sich merken. Und jetzt ist der Witz, wenn ich, und das werden wir in der Übung, werden wir einfach nur ein paar Bewegungsgleichungen, die wir schon kennen, einfach herleiten. Mit dem, also wie sieht L aus? Und das ist der Witz, ich kann jetzt das x in irgendwelchen Koordinaten parametrisieren. Meinetwegen, ich habe, das ist ein schönes Problem, das können wir machen, ich habe da mal ein Pendel, Länge L, dann bewegt sich das hier auf dem Kreis. Ne? Was mache ich? Dann nehme ich natürlich hier irgendwie den Winkel. Was muss ich machen? Ich rechne x aus als Funktion von meinem Parameter, ist irgendwas mit Cos und Sin von Phi. Rechne m halbe x Punktquadrat raus, da kommt am Ende was raus mit Phi und Phi Punkt. Und v von x, das weiß ich auch, ja, weil das ist hier, hier g ist, dann ist wieder v minus g mal x, ja, oder halt minus g y, wenn das jetzt wieder x und y ist. Ja, weil das y nach unten zeigt, ist es minus. Ja, dann m mal g mal h, das h ist minus. Ja, und dann hat man es. Ja, dann hat man das hier, das ist dann irgendwas, was ist y, irgendwie l mal Cosinus phi. Kriegt man die Lagrange-Gleichung raus und die Ableitung da, diese Auswertung dieser Euler-Lagrange-Gleichung, gibt mir die Bewegungsgleichung. Ich brauche mich nicht mehr um Zwangskräfte zu kümmern, von dem Faden um nichts. Das macht die Aufstellung der Bewegungsgleichung schon einfacher als in der Mechanik, also ohne diesen Trick. Ist ganz schön harte Kost, ich weiß, aber es macht Sachen, wenn man es erstmal kapiert hat, viel einfacher. Und in dem Sinne, schönes Wochenende.